nicht wüscht. Das ist der Podcast von Hans-Jürg Zink zu seinem Mundart-Roman «Tüet nicht wüscht, eine Gimmerliebe von seiner Zeit, das Gäbige am Thunersee». Erschienen 2023 im Neptun Verlag Bern. Das Klavierintro ist von Edwin Peter. Lesen tut der Hans-Jürg Zink. Tut nicht zu wüst, Folge 2. Kapitel 1, Schluss. Ich komme, Paps, ich bin schon da, sagt eine dunkle Frauenstimme. Gleichzeitig klappert es von Stöckeli-Schuhtholzstegen ab. Offenbar ist Marlene sich im Dachstockzimmer umziehen, läuft jetzt in einem dunkelblauen Samentrock mit recht viel Ausschnitt auf ihren silbrigen Pumps durch den Saal, stellt sich neben das Klavier, legt Noten auf einen hölzigen Notenständer und nickt dem Publikum freundlich zu. Die Marlene ist im letzten Jahr von ihrer Ausbildung zur Opernsängerin. Im Herbst macht sie jetzt Diplom, ist Werners einleitend Kommentar. «Wenn ich's denn mache», sagt sie ironisch. «Du machst es, Marlene, kein Zweifel. Begleitet wird sie vom GIS. Das Programm sagen sie gerade selber an. Es passt gut zur satirischen Brille. Ein Applaus für die beiden!» Derweil, dass das Publikum klatscht und der GIS am Klavierplatz nimmt und die Noten parat macht, studiert Schül, wenn dass er die Marlene das letzte Mal gesehen hat. Wahrscheinlich an einer Familienzusammenkunft in Genf, im Haus vor Grossmama, einem sogenannten Bärentreffen vor etwa 10 Jahren, wo die Ehe der Grosseltern Bern noch intakt und auch Werner noch mit der Margot ist zusammen gsi. Es täuscht Schül, die Marlene sei gar nicht so viel gewachsen. Nur eine Frau ist sie jetzt, nicht mehr ein Mädchen wie denn. Aber ging noch dunkelblond, mit Brillen und Rossschwanz, eine eher unscheinbare Frau, die Schül auf der Strasse oder im Stremmelkaum aufgefallen wäre. Umso mehr beeindruckt Marlens Stimme, ein leicht rauchiger Alt, und das Programm, das sie jetzt ansagt, mit Titeln, die ihm zuerst nichts sagen, fasziniert ihn mehr und mehr. Vom Kurt Weil und vom Bert Brecht singen die Songs. Aus der Dreigroschenoper und aus der Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Anfangen tut's mit Mackie Messer. Von irgendwoher hat Schül die Melodie schon im Ohr, auf das Mal kommt's im Sinn. An Büttistrasse, wo er bis in die 4. Klasse gewohnt, hat es einen älteren Bub gehabt. François hat er geheissen. In dem sie Mansarden oben haben sie auch ein Ketschgummibildli vom Koreakrieg studiert und dazu auf dem Aufziehgrammophon alte 78 Tourenplatten laufen. Und auf einer davon war der Mackie Messersong drauf gsi. Allerdings hat Jules dem den Text noch nicht recht verstanden. Und begriffen sowieso nicht. Jetzt hingegen geht von Marlens Lippen jede Silbe direkt in sein Ohr und sein Hirn. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Schül schaut Marlene an, die macht kugelrunde Augen und eine Grimasse, wo sie das singt. Aber Schül schaut auch die Leute im Publikum an, was das auf die für einen Eindruck macht, wenn man so etwas Unsittliches rauslässt, wie wenn es das Natürlichste vor der Welt wäre. Laut lachen tut niemand, die meisten lächeln. Oder Vater, oder Götti. Also kann es ja nicht so schlimm sein, so etwas zu singen. Das merkt sich Schül und hört, was die nächste Nummer bringt. Das sei der Barbara-Song, weiss die Sängerin, wo das Notenheft vor sich flach in den Händen hat und den Titel abliest. Eins glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich als grad so wie du, fährt er an. Nur die Marlene, dünkt Jules, müsste noch etwas lockerer singen. Sie kann es zwar praktisch auswendig, aber gleich braucht sie das Notenheft noch. Und dazu sieht es aus, wie wenn sie sich ganz fest müsste dran haben. Jules verbeisst sich ins Wort unschuldig wie du. Ist echt er da auch gemeint? Und heisst unschuldig bei einer Frau jungfräulich, wenn er sie den Aufklärungsbüchern gelesen hat? Und was hieß es denn beim Mann? Ihm kommt kein passendes Wort in Sinn. Und ist er, der Jules, denn unschuldig, nur weil er noch nie etwas Ernstes mit einem Mädchen gehabt hat? Ab all dem Studieren in seinem weinwohligen Hirn verpasst er den Verlauf von dem Song, wo die Barbara ihren Eltern erklärt, warum sie sich mit einem eingelassen hat, der nicht reich und nicht super und nicht anständig ist. Wenigstens das begreift er noch bei der letzten Strophe, aber so ganz nachher kommt er nicht. Und schon sagt Marlene das nächste Lied an. Salomon Song. Der Giss am Klavier übt die Triolen von unten auf. Wie ein Leierkasten, denkt Jules. Er nimmt sich jetzt wieder zusammen und probiert besser auf den Text zu hören. Ihr saht den kühnen Cäsar an, ihr wisst, was aus ihm wurde. Jules weiss es, das haben sie beim Araber im Latein durchgenommen. Und wurde ermordet, wie ihr erfuhrt. Wieder macht Marlene ihre runden Augen und gibt alles, für die Szene möglichst plastisch überzubringen. Wie schrie er laut, auch du, mein Sohn. Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Kühnheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ba, 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 ba. Jetzt sieht Jules plötzlich, dass der Vater vis-à-vis auf die Uhr schaut und ihm deutet, was es geschlagen hat. Schon 8:55 macht Frodis Mau ohne Ton. Und Jules besinnt sich plötzlich, man will ja die Mutter nicht im Stich lassen und sollte spätestens in 25 Minuten aufbrechen. Er schaut auch auf die Uhr, löpft Augsbrauen und zuckt die Achseln. Den müssen wir halt, heisst das in Wort übersetzt. Derweile ist der Salomon-Song fertig, ohne dass Jules die weiteren Strophen genau mitbekommen hat. Er nimmt sich vor, wieder besser aufzupassen. Die letzten zwei Songs, sagt seine Cousine, seien aus dem Mahagoni. Dort gehen es im Wesentlichen um das Geld, beziehungsweise um das Haben oder Nicht-Haben von Geld. Mahagoni ist eine Stadt, wo du für Geld alles kannst haben. Aber ohne Geld wirst du zum Tod verurteilt, so wie der Jimmy Mahoney. Wo dem nämlich plötzlich der Zaster ausgeht, fragt er seine Freunde und Freundinnen, ob sie ihm nicht etwas könnte pumpen. In dem Song, der jetzt kommt, erklärt die Prostituierte Jenny, warum sie am Jimmy ganz sicher kein Geld werde vorstrecken. Jules hört jetzt genau, aber kommt wiederum nicht ganz nach. Statt einer Erklärung erzählt die Jenny eine Geschichte von ihrer Mutter und in der zweiten Strophe von ihrem Freund. Es sind nur einzelne Sätze, die ihm einfahren. Das könnt ihr nicht machen mit mir. Ein Mensch ist kein Tier. Und natürlich der Refrain, wo nach einer längeren Pause mit einem Accelerando einsetzt und wie ein Schlager tönt. Denn wie man sich betet, so liegt man. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Das ist ja der vödelblote Egoismus, den der Brecht da propagiert, denkt Jules. Und vor Liebe scheint er auch gerade gar nichts zu halten. Wo der Refrain zum zweiten Mal aufhört, ist 8:55 und Jules ziemlich verwirrt. Aber es reicht noch für die letzte Nummer von Marlenes Konzert. Der Brecht konnte ziemlich schlecht Englisch können, aber trotzdem hat er im Mahagoni einen englischen Song geschrieben, der sich in der Vertonung von Kurt Weill zum Ohrwurm gemausert hat, erzählt die Sängerin. Es sei der Song von dem Mädchen von Mahagoni, wo eigentlich, wie vorhin Jenny, Hurli siege oder Mond von Alabama düge besingen. Aber das sei nicht der Staat Alabama zu Amerika, sondern ein Fantasieland, so wie Mahagoni eine Art Traumstadt bedeute. Schül versteht von den englischen Strophen lang nicht alles, aber der Refrain fährt ihm ein und läuft ihm noch den ganzen Heimweg lang nach. Und dass sogar der berühmte Brecht nicht richtig Englisch hätte können, gerade wie er, der Schül, der seit 2 Jahren Griechisch nimmt, tut ihm bis zinnerst innen wohl. «Bist schon froh, dass ihr endlich da seid», sagt Trudi, wo Vater und Sohn zur hinteren Haustür einkommen. «Es ist noch so viel zu machen. Jetzt müsst ihr halt einfach noch ein bisschen anpacken, weil Erika hat jetzt brav geholfen und sollte angehend ins Bett.» «Ach, reit die Kleine, ich breche noch nicht gerade zusammen.» «Um ein Haar hätten wir den Bus verpasst», bricht Frudi. «Der Götti hätte und hätte es nicht wollen gehen», erzählt Schül. «Wir sollen doch jetzt noch Dessert nehmen. Waschrein Glasse, ganz hervorragend gemacht. Und das wird etwa nicht so pressieren für hei. Halbe 10 sei doch noch keine Zeit.» Er hat sogar gesagt, Dessert sei ein Menschenrecht, lacht er. «Erst, wo ihm Jurik hat klar gemacht», fährt Frudi weiter, «du müsstest sonst die ganze Konfirmationsvorbereitung praktisch allein bewältigen, hättest du langsam eingesehen.» «Da kann ich aber auch noch froh sein, dass mein Herr Bruder noch überhaupt hat gehen», macht Trudi ironisch. Und Schül gesteht, «aber es hat mich natürlich gereut, dass ich nicht mit der Marlene über ihr Konzert konnte reden.» «Was? Ein Konzert hat es auch noch gegeben?» staunet die Mutter. «Ja, weisst», sagt Frudi, «die Marlene macht doch jetzt in Zürich ihren Abschluss als Opernsängerin. Nur also, das Programm ist dann etwa alles andere als der klassische Oper gewesen.» «Dafür aber spannend, wie verrückt», geht Schül am Vater rum. «Und vom Brecht und vom Weil 3 Groschen Oper um Mahagoni.» «Völlig unbekannt», sagt Trudi. «Ist es gut gewesen?» «Also, ich habe noch nie so etwas Gutes gehört», schwärmt Schül. «Ich meine vor allem Texte. Und die Musik. Die Marlene kann sicher noch besser werden, wenn sie dem mal eine richtige Opernsängerin ist.» «Nein, mir hat es eher ein bisschen Anrüchung getäuscht», rümpft Frudi die Nase. «Wisst ihr was?» lenkt jetzt die Mutter ein. «Wir machen zusammen Tische zu Weg und bereiten alles schön vor. Und dann gibt es vom Rest eine Schokocreme und wir denken noch ein Dessert.» «Dann bleibe ich aber auch noch auf», ruft Erika. «Schliesslich ist Dessert ein Menschenrecht!» Kapitel 2 von den Ferien erzählen. «Ist sie interessant gewesen, die Konf?» wo Zanschirut wissen, wo Schül am Sonntagabend, bevor die Schule wieder anfängt, noch einen Moment zu einem übrigen ins vermietete Zimmer geht, für einander von den Ferien zu erzählen. «Da ich etwa so wie deine vor einem Jahr», macht Schül und zuckt die Achseln. Eigentlich hat er viel lieber davon berichtet, wie sie, die Rovergruppe Blue Note, die Ferien zusammen im roten Zuckerbeckschloss ihre Buden eingerichtet haben, geschreinert und pinselt und Plattengelost dazu und philosophiert und blödelt und wie das Gefühl von Kitt ist aufgekommen. Genau so wie der Frösch der Rover Obrienhune das seiner Zeit vorausgesagt hat. Aber er wollte vor der Ruth auch nicht tun, wie wenn sie Konf eine Nebensache wäre. «Wir haben den Götti Werner und Gott Dora eingeladen und natürlich die Grossmutti, was wegen dem Rollstuhlgänge ein bisschen kompliziert ist. Der Grosspapa ist auch gekommen und hat seine neue Freundin mitgebracht, die heisst Emma Goldschmidt. Wo ist etwa 55, das ist eine feine Dame. Schwarzer Persianermantel, die Mutter hat gesagt, der kostet ein halbes Vermögen. Dann ist noch Marlene gekommen.» «Wer ist Marlene?» will Ruth wissen. «Am Götti Werner seine Tochter, also meine Cousine. Weisst, die lebt ja seit der Scheidung zu Zürich bei ihrer Mutter, der Margot. Die Marlene wäre eigentlich zuerst nicht vorgesehen gewesen, aber weil sie am Tag vorher, wo ihr Vater Geburtstag hatte und ich sogar als Ehrengast bei eingeladen war, ein Konzert gegeben, weisst, die ist Opernsängerin, aber noch nicht ganz fertig mit dem Studium, hat die Mutter seinem Bruder angerufen, er soll sie doch auch mitbringen. Schül würde gerne noch ein bisschen mit ihr über das Konzert von gestern reden. Was denn für ein Konzert? So mit Songs von Bertolt Brecht und von Kurt Weill. Kenne ich, sagt Ruth. Wir haben beim Bächli zuletzt gerade die schwarze Spinne gelesen. Also, der Brecht ist auch nicht so Schullektüre, findet Schül. Aber wahnsinnig gut, kann er sagen. Obschon ich noch nicht ganz alles verstanden habe. Ja. Und dann hast du auch so mit der Marlene können reden. Eigentlich fast nichts, macht Schül etwas enttäuscht. Wir sind zu weit auseinander gehockt und am Dessert hat der Götti doch schon gehen. Er müsse heim malen, weil es jetzt gerade besonders günstiges Licht hat. Und Marlene hat er natürlich mitgenommen. Vater ging noch sein schwarz-weisses Triumph Cabriolet? Fragt Ruth. Ja, warum meinst du? Ich finde das einfach so ein super schönes Auto, schwärmt sie. Und Schül staunet. Er hat so einen Satz der braven Seminaristin von Heimenschwand gar nicht zutraut. Jetzt nimmt Ruth, ohne etwas zu sagen, eine blaue Kerze in die Finger, wo sie in einem Glas auf ihrem Schreibtisch zu stehen hat. Zündet sie an und löscht das stille Licht ab. So kann man noch etwas besser erzählen, macht sie. Und dann grübelt sie noch ein Säckchen aus ihrem Köfferli führen. Schau da, drauf hat mir die Mami mitgegeben, als Bettmümpfeli. Nimm nur. Schül kann nicht widerstehen. Oh, merci vielmal. Die sind fein. Oder weil, dass er schon das dritte schmatzt, fragt sie, hast du wenigstens gute Konfgeschenke bekommen? Sicher da die neue Armbanduhr. Ja, eine Rolex. Die ist vor Gott der Dori. Ich soll mir vor Augen halten, dass bei allem, was man macht, die Zeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Nicht zuletzt in der Musik. Aber auch, dass mir jeden Tag bewusst sei, irgendwann sei meine Uhr abgelaufen. Wenn, das wissen wir nicht. Darüber habe ich allein Gott zu bestimmen. Darum wünscht sie mir zu mir Konfirmation, Gottes Segen bei allem, was ich unternehmen will. Schön gesagt, fängt Ruth. Glaubst du an Gott? Die naive Frage überrumpelt Schül. Er hat schon lange gedacht, irgendwann sei das Thema der fällig. Aber warum gerade heute, wenn doch morgen die Schule im Gimmer anfängt und so viel Neues auf ihn wartet? Ich bin nicht sicher, gesteht er schliesslich. Aber ich gebe mir Mühe. Ich denke, du solltest auch wenn du Pfarrer werden willst, stellt die Seminaristin trocken fest. Vielleicht werde ich gar nicht Pfarrer, sagt Schül. Und er klüpft bald selber ab seinen Wort. Was denn? Fragt das blonde Mädchen mit dem Zöpfli Bürzi und schaut der Sohn von ihren Logiegeber mit ihren dunkelblauen Sternli-Augen gewundrig an. Zum Beispiel Schriftsteller oder Kabarettist wie der Götti Werner. Hat gemeint, er sei Maler, sagt Ruth. Ja, der hat eben verschiedene Berufe, erklärt Schül. Eigentlich ist er Jurist, aber schreibt auch Kritiken für die Zeitung. Er hat mir zur Konf eine kleine Reiseschreibmaschine geschenkt, der Hermes Baby. Dazu noch das Buch Homo Faber von Max Frisch. Und gesagt, das sei einer der besten modernen Schriftsteller und der habe auf so einer Maschine geschrieben. Aber auch andere berühmte Autoren, zum Beispiel der Hemingway, von dem habe ich allerdings noch nichts gelesen. Aber der Homo Faber, oder wie es heisst, das hast du jetzt gelesen? Ja klar, ich hatte ja Zeit in den Ferien. Und hat es dich gut gedacht? Ja schon, aber es ist von Handlung her ziemlich kompliziert. Bin nicht überall nachgekommen. Frag doch die Eltern. Die lesen jetzt alle so etwas. Nein, ich gehe sicher wieder mal zum Götti auf Besuch. Dann können wir zusammen darüber philosophieren. Und dann meinst du jetzt, weil du so ein Hermes Baby hast, müsstest du unbedingt Schriftsteller werden? Nein, Blödsinn, wehrt Schül ab. Aber man weiss ja nie, es könnte ja sein. Du weisst, kommt jetzt Rute Sinn. Es gibt ja auch Pfarrer, die Schriftsteller waren. Zum Beispiel der Gotthelf. Von dem hat uns das Bächli schon ganz viel erzählt. Ja, sinnet Schül. Das wäre am Ende auch noch eine Möglichkeit. Also, merci für die feinen Trüffe und schlaf gut. Damit steht er auf und geht in sein Zimmer rüber. Hören, wie sie reden. Zwischenspiel 1. Ist dir das ernst, Paps, mit Heiga malen? Solltest du echt nicht vorher mal eine Runde schlafen? Natürlich, Marlene. Aber ich habe einfach eine Ausrede gebraucht, um zu gehen. Die Dora ist mir mal wieder dermassen auf den Sack gegangen mit ihrem frommen Gsalbader samt Augenwassertheater. Und schon beim Gebiger seiner Predigt habe ich fast Zustände bekommen. Ich hätte einfach gern noch ein bisschen mit meinem Cousin geredet. Ich glaube, das Konzert hat ihm gefallen. Das war unbestritten ein Meilenstein in der Biografie vom Schwanderschül. Klingt jetzt ein pathetisch, aber ich habe einen Sinn für Sättigs. Dann hast du also das Gefühl, wie ich schon in meiner Rede habe gesagt, aus dem Schül gibt es mal einen zünftigen Kabarettist, und wenn der Gauss das jetzt noch hat probiert abzublocken, mit lächerlichen Argumenten übrigens. Die meisten guten Autoren waren Schulversager gewesen, oder Häppchleb durch den Gimmer gekommen und haben neben ihr das Ding durchgezogen. Wie du ja seinerzeit auch. Du sagst es, Marlene. Nur bin ich gescheit genug, um zu wissen, dass ich mich nicht zu den guten Autoren vor Gegenwart erzähle. Nicht einmal zu den bedeutenden Schweizer Kabarettisten. Hauptsache, du hast Freude dran und machst deinem Publikum Freude. Das kannst du als Sänger hoffen. Hingegen ein Satiriker will ja eben nicht nur Freude machen. Aber das weißt du eigentlich so gut wie ich. Cornichon? Hast du noch Cornichon im Kühlschrank, Paps? Ich habe jetzt gerade wahnsinnig Lust auf Cornichon. Marlene Bär und Götti Werner ab dem Heimfahren von Schüls Konf. Hey, geh mal, kann ich nicht verstehen, warum lässt er sich den einladen, der Jolly? Und wenn er wieder gesoffen hat, man kann es nicht anders sagen. Ich habe mich also aufgeregt, und wenn es nichts nützt, sich aufzuregen ab solchen Egoisten. Und dann das Töchterli die Gagsnase mit ihrem frechen Dekolleté und so etwas an einer Konfirmation. Henno, sie sind doch früher gegangen, hat allen gut da, nicht zuletzt am Schül. Was genau gelaufen ist an diesem Geburtstag am Samstag? Darüber hat die Neue nie mehr gross berichten. Aber scheint's, hat Fritz nicht fertig gebrungen, seinen Sohn vom Trinken abzuhaben, der Schwächling. Dabei hat er doch genau wegen dem, hat mir Trudi erzählt, der Schül an das Fest begleiten. Aber ich kenne meine Brütsch. Vordüren, hintendüren. So sind sie halt, Mannen. Ich nur hoffe, der Schül wird von meinen Wünschen und meinen Geschenken auch noch etwas profitieren. Gell, Mutterli? Geht Dora ab dem Heimfahren vor Konf, die Grossmutti döset nebendran. So, Leute, das war's gsi für heute. Gleich schon kommt der nächste Abschnitt. Hat sich gefallen, schreibt mir's. Es nimmt mich Wunder. Glaubet mir's. Vor allem, leset, tut nicht zu wüst. Jetzt lebt wohl und tut nicht zu wüst. Euer Hans-Jürg Zink.